so wie alle deine Freunde und Bekannten. Ich spiele mit ihrem Mann Fußball. Ja? Also gibt es eine gewisse Befangenheit in dem Fall. Die Julia ist Sozialökologin und wie viele in der Region Eichgraben, Neulenkbach, Maria Ansbach vor ungefähr 15 Jahren aus Wien nach dem Studium und mit Familiengründung in den restlichen, also von mir aus gesehen, restlichen Wienerreich gezogen. Und hat dort mit einem guten Anschluss gegeben und die weiteren neue Maria Ansbacherinnen im Grunde zunächst ein Bildungsprojekt, eine Bildungsinitiative anstoßen wollen. Nämlich um den Mitbürgerinnen und Mitbürgern schmackhaft zu machen, das zu essen, was aus der Region stammt, was in der Region wächst und was von lokalen, regionalen Produzenten erzeugt wird. Die Idee hat vielen gefallen, nur die Frage war, wo finde ich die ganzen Bauern, die mir das anbieten? Kostet es nicht so viel Zeit, von einem zum anderen zu fahren und die abzuklappern? Kriege ich dort auch wirklich alles, was ich brauche? Und irgendwann war dann klar, die Leute würden gern, aber es bräuchte jemanden, der das logistisch zusammenfasst und am besten bringen es die Bauern an einen Ort und die Leute kriegen dort alles, was sie brauchen, quasi zu jeder Zeit. Mehr darüber erzählst du. Das ganze Projekt heißt Speise lokal, also im Sinne von Think Global, Speise lokal. Und es ist viel mehr, was du uns erzählen wirst, in dieser Region entstanden. Nicht nur deine, eure Initiative, sondern im Grunde ein ganzes Spektrum an Aufgaben und das immer wieder bei dem Aspekt zivilgesellschaftliches Engagement produziert oder ersetzt das, was öffentliche Hand vielleicht gar nicht verantwortlich ist dafür, dass es das gibt, aber was nimmer gibt, was es aber früher gegeben hat, was die Leute brauchen und hat damit eine zentrale Bedeutung auch für die Orts- und Regionalentwicklung, für die Überlebensfähigkeit des ländlichen Raums, für die Überlebensfähigkeit der Orts- und Städtchen, Zentren. Ja, und wir haben gesagt, wir machen das im Rahmen von einem Gespräch. Insofern frage ich dich, erzähl bitte über die Anfänge und das, was heute das Speiselokal auszeichnet.
Ja, also es hat wirklich so begonnen. Es war als Bildungsinitiative gedacht. So, es gibt viele Bauern, viele Biobauern in der näheren Umgebung. Man kann sich auch ganz lokal ernähren und wir wollten Frauen, also zu dritt waren wir eigentlich am Beginn, da Hilfe dazu leisten, dass das auch Menschen tun. Ja? Und da war sofort die Rückmeldung da, würden wir gerne, aber Zeit, Mangel und so weiter. Ja? Also macht ihr das doch für uns. Und so bin ich zur Bioladenbetreiberin geworden, eigentlich ungewollt, noch neben meinem Hauptjob. Ja, und habe das gestartet, Gott sei Dank, mit der Unterstützung einer Bäuerin und wir haben quasi ihren Hofladen wiederbelebt. Und uns gibt es noch immer, dazwischen sind wir mal übersiedelt, haben uns verändert, aber es ist wir sind einfach zu einer Dienstleistung, zu einem Geschäft geworden, aber es füllt wirklich diese Lücke, biologische Lebensmittel verfügbar zu machen, die in der Region da sind. Ja.
Beeindruckend für mich war, du hast gesagt, es gibt bei euch nicht nur die Klassiker, die man so kennt, so das Wurzelgemüse und vielleicht die Bauernmilch, sondern ihr habt Fisch, ihr habt alle möglichen Obst- und Gemüsesorten und so weiter. Wie groß ist wie groß ist der Regional bei manchen Produkten? Wie weit ist es wirklich im Umkreis von 20, 30 Kilometern? Wie weit kragt sie auch in andere Bundesländer aus? Nur damit wir wissen, oder bezieht sie auch zum Teil Zwischenhändler ein, weil es nicht anders geht? Vielleicht kannst du das kurz schildern.
Alles. Also ist alles drin. Der Hauptteil kommt schon so aus einem Umfeld von ca. 30 Kilometern, aber ich würde sagen, regional heißt dann letztlich, für mich heißt es immer von so nah wie möglich und im Grunde aus Österreich bis aufs Olivenöl, das, wo einfach wirklich der Bedarf da war, so könntet ihr nicht auch das. Olivenöl, Salz ist auch etwas, wobei da gibt es sogar österreichisches. Die Grenzen liegen darin, dass die Kleinbauern aus nächster Nähe einfach schneller mal an ihre Kleinbauern und Kleinbäuerinnen schneller an ihre Grenzen geraten. Das heißt, wenn ich jetzt 100, 150 Familien versorgen will, dann schaffen das die nächstgelegensten Bauern nicht, alles abzudecken. Also mengenmäßig und auch im Range nicht. Da bin ich dann Ja, bin ich auch mal, ich habe auch einen Milchbauern aus der Steiermark, der eben auf der Tour nach Wien dann bei uns vorbeifährt. Ja, aber ich sage es von so nah wie möglich, so gut es geht. Der regionalste, kleinste Bauer ist jetzt ein junger Mensch, der sein Gemüsefeld in Neulenkbach selbst gestartet hat. Aber der hat halt dann 8 Salathäupeln und 5 Kilo Kraut. Da hupfe ich nicht recht weit. Da muss ich dann nach Oberösterreich zum Beispiel auch mal ausreiten, zu schon etwas größeren Biobetrieben, um quasi den Bedarf, den ich habe, abzudecken. Also da sind einfach schon Grenzen da.
Was mich sehr imponiert, ist der ganzheitliche Ansatz, den ihr habt. Da geht es ja nicht nur, und das nur bitte unter Anführungszeichen, um gesunde Ernährung aus regionaler, biologischer Produktion, sondern du hast mir gesagt, im Grunde erfüllt ihr mit diesem Ansatz so ziemlich alle euch wichtigen und eigentlich unsere Gesellschaft wichtigen Ziele, biologischer Landbau, den ihr quasi exklusiv in Anspruch nehmt, trägt natürlich bei zur Gesundung oder Gesundhaltung der Böden, wie du gesagt hast. Ist euer Konzept, das bestellt werden muss, was ich dann eine Woche später oder ein paar Tage später bei euch beziehen will, vermeidet Überproduktion, vermeidet Wegwerfen von Lebensmitteln, sowohl bei den Produzenten, weil die produzieren nicht auf Verdacht, als auch bei den Konsumenten dann daheim im Kühlschrank. Eure Distribution ist weitgehend verpackungsfrei, auch da wieder Vermeidung von Müll und Ressourcen und der Ersparnis der umweltschädlichen Verwertung, wie es so schön heißt, von Müll, von Verpackungsmüll. Es ist natürlich klimaschonend, wenn ihr kurze Konsumentenwege habt. Und nicht zuletzt seid ihr, wie gesagt, wirklich ein Beitrag zur Unterstützung des ländlichen Raums und der kleinräumig regionalen, lokalen Wirtschaft. Also ich finde es schon, also den Ganzheitspreis oder Ganzheitlichkeitspreis würdet ihr auf jeden Fall verdienen, bis hin zum Aspekt der Ernährungssouveränität, den wir auch völlig aus den Augen verlassen haben. Nicht nur im Film von Niederösterreich, Österreich oder Europa, sondern eigentlich, wir haben generell, haben wir nur mehr auf das globale Pferd gesetzt, mit all den wahnsinnigen Nebenwirkungen dieses Systems. Also das finde ich schon einmal erwähnenswert, was da alles dranhängt. Ich habe dich ja eingeladen, nicht nur wegen deiner Initiative, sondern weil es sehr erstaunlich ist, was in dieser Region alles entstanden ist an zivilgesellschaftlichen Initiativen. Darf ich dich bitten, mit dem Überblick zu beginnen, und ich helfe dir immer aus, wenn das, was du mir selber gesagt hast, dir zum Teil wieder entschwinden sollte.
Ja, es ist eine spannende Region. Vielleicht ist es auch so eine Art Speckgürtel von Wien, würde ich vielleicht schon sagen. Es ziehen ja ganz viele Menschen aus Wien da eben in diese Region Wienerwald. Und ich denke, es liegt auch daran, also mittlerweile, weil es viel Angebot dort gibt, also nämlich Angebot an zivilgesellschaftlichem Engagement, das sehr wichtige gesellschaftliche Bereiche abdeckt. Also was sehr stark ausgeprägt ist, ist der Bildungsbereich. Es gibt eine Alternativschule, die ursprünglich aus Elterninitiative entstanden ist und sich jetzt natürlich verändert und entwickelt hat. Es gibt Kindergruppen, es gibt die auch schon vor mehr als 20 Jahren entstanden sind, aus denen das sogenannte Elter-Kind-Zentrum entstanden ist, mit viel Angebot an Kursen und sonstigen Unterstützungen auch für Eltern und Kinder. Gibt es den Waldkindergarten in Mariansbach zum Beispiel, es gibt ein Montessori-Kinderhaus, eine Kinderinsel für die ganz Kleinen. Also das ist ein großer Bereich und das zieht wirklich Leute an, ja, also fördert den Zuzug, soweit ich das beobachten kann, mitunter. Es gibt jetzt ein Wohnprojekt auch, so ein Sie würden es genossenschaftlich nennen. Für mich war das falsche Wort hier in Österreich, aber es ist so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, ist jetzt das Einzige, was ich da in der Region kenne. Also Sektor Gesundheit, auch verbunden mit dem Eltern-Kind-Zentrum. Man kann alles machen da. Es gibt von Yoga über Osteopathie. Also es ist unheimlich viel Angebot und mittlerweile auch gebündelt in dem Eltern-Kind-Zentrum in Neulenkbach oder auch in Mariansbach wird jetzt ein Haus angemietet, wo man auch gebündelt sozusagen diese alternativmedizinischen Angebote in Anspruch nehmen kann. Ja, es gibt, Speiselokal sorgt für jetzt die biologisch-regionale Versorgung. Wir sind aber nicht nur das Einzige, es gibt auch einen Bauernladen schon sehr lange in der Lenkbach. Aber das steckt noch recht in den Kinderschuhen. Ich finde, da könnte es noch mehr geben.
Darf ich soufflieren?
Ja.
Das sind nicht deine Worte. Du hast von Elektromobilität gesprochen.
Ja, habe ich völlig vergessen. Das ist jetzt sehr im Kommen und auch schon vorhanden. Also in den einzelnen Gemeinden gibt es auf Vereinsbasis funktionierende Initiativen, die nennt sich Elektromobilität. Also das ist wie ein, es ist ein Verein, dem man beitreten kann. Und man kann selber das nutzen als Mitfahrerin oder Mitfahrer oder auch als Fahrer. Also je nachdem, welche Rolle man in diesem Verein spielt, sind die Beiträge eben unterschiedlich gestaltet. Aber sozusagen den öffentlichen Verkehr, also der öffentliche Verkehr wird damit ersetzt. Ja.
Und der nicht vorhandene.
Der nicht vorhandene, so ist es. Ja. Oder der halt zu wenig vorhandene. Es ist ja, ich meine, die Gemeinden sind wunderbar an die Westbahn angebunden. Das lockt sicher auch viele Menschen daraus. Aber eben dieser Kleinverkehr, der Individualverkehr wird so also durchaus verringert. Und das ist jetzt wirklich, also es gibt schon in einer Gemeinde länger, sehr gut funktionierend, in Neulenkbach beginnt es gerade, ich glaube in Mariansbach beginnt jetzt eine Initiative. Also da tut sich ganz viel, auch was die Mobilität betrifft. Habe ich noch was vergessen?
Auch. Bitte? Den Wadelpass gibt es auch für Leute, die zu Fuß und mit dem Rad ins Zentrum kommen.
Werden belohnt, wenn man mit dem Rad
Ich finde es erstaunlich, eben genau diese klassischen öffentlichen Dienstleistungen. Öffentlicher Verkehr, da gibt es was Bürgerschaftliches. Bildung, von Kleinkind über Kindergruppe bis hin zu Alternativschule, ebenfalls zivilgesellschaftlich. Gesundheit, wie du gesagt hast, also eigentlich deckt hier eine Palette ab, sozusagen öffentliche Hand 2.0 oder wie auch immer. Ja, also wirklich toll. Du hast gesagt, es sind viele, und das ist auch mit Grund für das breite Angebot dort, viele sozusagen deines Soziotyps, also jung, akademisch, Familiengründung, jetzt unbedingt rechtsradikal, da hinausgezogen, ja, und habt euch das, was ihr wollt, selber geschaffen. Auf welches Publikum, auf welche alteingesessenen Bevölkerungsgruppen seid ihr dort gestoßen? Gibt es eine Vermischung? Gibt es ein Miteinander? Wie schaut dieses Zusammenleben aus? Diese zwei unterschiedlichen Herkunftsgattungen?
Also ich habe dazu nicht Forschung betrieben, weil das ist eine sehr, sehr persönliche Wahrnehmung. Aber ich bin quasi also kaum auf Ansässige gestoßen in diesen Initiativen. Sind ganz, ganz rar gesät. Sie leisten aber auch nicht massiven Widerstand. Also so ist es auch nicht. Ja. Es wird durchaus geduldet, auch gefördert, nicht unbedingt monetär gefördert, ja, also das nicht. Aber ja, Vermischung gibt es kaum, würde ich mal meinen. Ja. Das ist schon eine Gesellschaft für sich.
Und du hast wirklich interessant für mich im Vorgespräch gesagt, nicht nur, dass jetzt bei den Betreiberinnen und Betreibern dieser Initiativen eher die Zugezogenen sozusagen die Aktiven sind, sondern es gibt eigentlich sogar Berührungsängste, dass man als Alteingesessener diese Angebote als Kunde wahrnimmt.
Ja, durchaus. Also in meinen Laden gibt es wenige Alteingesessene, die kommen. Es beginnt jetzt so ein bisschen, ja, habe ich den Eindruck. Also mein Eindruck ist, das Thema Verpackung und all diese Themen kommen ja doch mehr und mehr auch in Gesellschaftsschichten, wo es noch nicht so präsent war. Jetzt fängt das so ein bisschen an. Ja. Also jetzt kommt schon der Zahnarzt.
Alteingesessene Zahnarzt. Du hast mir aber...
Kontakt mit Einheimischen?
Bitte?
Haben Sie auch sonst privaten Kontakt mit Einheimischen?
Ja, mit meinen Nachbarn zum Beispiel, ja, das schon. Also...
Du hast mir erzählt von einem Lädchen, das es auch noch gibt, und du hast gesagt, es ist entstanden von einem Umweltstammtisch von Seniorinnen. Finde ich schon mal klasse, dass die das machen. Also, wie gesagt, sonst glaubt man immer, die Jungen machen sowas. Ne? Aber sind das alteingesessene Seniorinnen oder sind das die Zuzügler der ersten Stunde, die jetzt schon Senioren sind? Auch.
Ja.
Okay, gut. Die letzte Hoffnung schwindet. ja, ich würde, also du magst nur was sagen, sonst unseren zweiten Sofagast vorstellen und mit einbeziehen.
Reinhard, darf man eine Frage noch stellen?
Du kurz darfst immer.
Okay. Meine Frage an die Frau Lutz noch, inwiefern haben Sie von öffentlicher Hand oder haben Sie überhaupt von öffentlicher Hand für Ihre doch tolle Initiative eine Unterstützung bekommen?
Nein, also ich muss sagen, ich habe wirklich einige Anträge.
Bitte? Haben Sie auch eine gesucht?
Ja. Sollte ich? Ja, definitiv. Also ich habe wirklich einige Anträge geschrieben. Ich war ja sehr lange an der Universität tätig, also ich konnte das ganz gut, Anträge schreiben. Ja. Ich bin überall abgeblitzt. Ja. Also das war für mich schon sehr, sehr spannend, ja, dass da nichts gekommen ist. Teilweise war es dann sogar so, ich weiß jetzt nicht mehr, wer, aber irgendwo war eine ganz nette Meldung, gesagt haben, wir würden euch gern fördern, aber ihr müsst jetzt dazu schon eine EU-Förderung mal bekommen haben. Dann würden wir euch fördern.
Wird eine Landesförderung auch möglich sein. Okay. Na, vielleicht ist das ein guter Response auch noch einmal auf die Stellungnahme des Abgeordneten heute, der gesagt hat, wir Politiker haben nichts dagegen, wenn die Zivilgesellschaft, oder sind froh, wenn die Zivilgesellschaft etwas tut. Ja. Unterstützen ist dann vielleicht ein wenig zu viel. Ja,
okay. Ja, das haben wir schon.
Ja, ja, neben dir sitzt Hans Cordina. Er ist Ziviltechniker, studiert Architekt, aber in der Praxis ein Kollege, aber ein Praktizierender, nämlich Raumplaner mit eigenem Büro in Wien und natürlich auch Tätigkeiten und Kenntnis in und von Niederösterreich. Tätig in den Bereichen Kommunal- und Regionalplanung, Infrastrukturplanung, Energieplanung, Umwelt- und Raumverträglichkeitsverfahren, Strategie und Umweltberatung, also das ganze Feld, wie man den Raum nachhaltiger entwickeln könnte. Auch Mediator und Moderator, gerade auch mit Bürgerinitiativen, mit Bevölkerungsgruppen, auch in Konfliktsituationen innerhalb einer Gemeinde und ja auch lehrend tätig, unter anderem am FH-Campus Wien. Frage an Sie, wo liegen die Probleme? Wir haben jetzt schon gehört, Förderung ist jetzt nicht unbedingt immer zu erwarten. Wo liegen Probleme, wenn politikferne Initiativen etwas vorhaben und auch mit Engagement in die Wege leiten, dass es bis zu einer Umsetzung, bis zu einem Erfolg gelingt?
Zuerst möchte ich mich mal bedanken für die Einladung. Zum Zweiten möchte ich mich bedanken für die sehr gute Erzählung, nicht nur von Ihnen, sondern von allen Damen, die hier heute vorgetragen haben, weil es dürfte zu einem gewissen Grad aus meiner Sicht auch ein typisch weibliches Thema sein, Kommunikation, Vermittlung von Botschaften, aktiv werden und Initiative ergreifen.
Wobei dem Herrn Bürgermeister die Fraulichkeit von Oris Causa somit überreichen möchte.
Da sage ich noch was dazu. Ich bin ja verheiratet mit einer Vorarlbergerin, habe den Bregenzerwald also lieben gelernt. Ich kenne die Gemeinde und ich weiß, wie das dort funktioniert. Die Alemannen sind ganz anders als Ostösterreich. Also da kann man sich nur viel anschauen und sehr viel lernen. Also das möchte ich also zum Ausgleich sagen. Ja. Und zu der Liste der Tätigkeiten.
Also Frauen und Alemannen.
Ja. Und zur Liste der Tätigkeiten. Natürlich, das habe ich immer alles gemacht, aber bitte hintereinander. In meinem 50-jährigen Berufsleben gab es nicht alles zur gleichen Zeit. Probleme, ich sage mal voraus, und das ist vielleicht eine merkwürdige Antwort auf die letzte Frage zu meiner Kollegin hier am Podium. Aus meiner Sicht ist es manchmal so, dass viel Förderung oder auch unerwartete Förderung die Sache nicht unbedingt gelingen lässt. Der Energieansatz, das Bemühen um eine Lösung, wenn man, das klingt jetzt vielleicht etwas hart, wenn man keine Unterstützung gekriegt hat von der öffentlichen Hand, führt manchmal zu noch mehr Konsequenz und zum gemeinsamen Agieren und zum Kommunizieren, um erfolgreich zu sein. Und ich habe in der Dorferneuerung seit den 80er Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich sehr viel Dorferneuerung und regionale Planung gemacht. Vor allem in Niederösterreich, aber auch Oberösterreich, Salzburg etc. Solange der Planer als extern dabei war und gewissermaßen die Schrittlänge, Intensität etc. mehr oder weniger auch vorgegeben hat, ging das ja so halbwegs. Allerdings wurde damals in den 80er Jahren überall nur gepflastert und Dorfplätze wurden verschönert. Aber kaum war er weg, war der Initiator, der Externe weg und dann fehlte die Initiative vor Ort, die Bereitschaft, sich selbst hinzusetzen und selbst aktiv zu werden. Das heißt, es braucht für eine Entwicklung, so wie es das Thema dieser Veranstaltung ist, Initiatoren, Kompetente und Persönlichkeiten, die wirklich vorangehen und mit Überzeugung argumentieren. Das Problem ist, dass wir die nicht immer leider haben, die Überzeugungskompetenz haben und auch die Energie aufbringen und das Wissen, das durchzusetzen. Nur die schaffen es dann, Mitbürger zu gewinnen, die eine Zeit lang mitarbeiten und dann vielleicht auch kontinuierlich und nicht nur vielleicht ein Jahr da bereit sind zu helfen. Das ist das andere Problem, dass die Bereitschaft hier kontinuierlich jeden Tag oder zumindest zu geregelten Zeiten präsent zu sein und zu entlasten, dass die gering ist. Also das sind also mehrere wesentliche Punkte. Das andere ist, dass natürlich die Initiatoren oft nicht die Struktur haben, das organisatorische, logistische Wissen, um aktiv zu sein. Ich stelle das immer wieder fest, eine Idee ist gut, die kommt an, aber bis man in der Lage ist, dann als Initiator mit der jeweiligen Konsequenz das auch umzusetzen, da vergeht eine Zeit. Sie waren vom wissenschaftlichen Bereich, von der Hochschule, vom Bildungssektor und aufgrund Ihrer Kompetenz wahrscheinlich schon mal eine Ausnahmesituation. Und die anwesenden Damen, die hier berichtet haben, die sind das auch so.
Wenn ich das ergänzen darf, die Julia hat mir gesagt, dass ihr zum Beispiel auch von einer anderen ähnlichen Organisation in Steyr euch Know-how geholt habt. Also das trifft auch das, also kann ich nur bestätigen, was wir auch in den Vorträgen zuvor gehört haben, von Ihrer Seite zum Beispiel, dass es ganz wichtig ist, eben logistische oder technische oder strukturelle Dinge auch in eine Plattform einzuspeisen, wo dann eben andere davon lernen können und sich dessen bedienen können. Also der Aspekt ist sicher ein wichtiger.
Was noch dazu kommt, ist, dass ich den Frauen generell in jenen Themen, die sie präsentiert haben, die höchste Kompetenz zuweise. Und wahrscheinlich strukturadäquat man über die Kommunikation zu den Frauen in der Ortschaft, in den Gemeinden Wege suchen müsste, wie man das Thema stärker platziert, ausweitet etc. Ich habe das in ganz komischen Situationen erlebt bei regionalen Mediationen, dass da es ging um Grundstücksverkäufe für den Bau einer Straße, die Gemeinde hat es nicht erreicht, die stand also ratlos da und hat dann uns gebeten, wir sollen da helfen. Dann kamen zum Plan an den abendlichen Sitzungen die Bauern, um also zu diskutieren und zu fragen, worum es da geht. Und ich habe die dann mehr oder weniger nach Hause geschickt und habe gesagt, pass mal auf, jetzt redet mal mit Ihrer Frau. Weil erfahrungsgemäß sind oft im ländlichen Bereich die Frauen die Grundbesitzer oder diejenigen, die entscheiden über Verkauf und Vergabe der Flächen. Na, die sind dann natürlich nach Hause gegangen und eine Woche später war es dann mit den Damen da und dann ging das Thema. Also das heißt, man muss bestimmte Kenntnisse haben und berücksichtigen, wer ist bereit, fähig, hat die Kompetenz mitzuwirken und das sind dann ganz komische Wege und Entscheidungen, die man dann auch versuchen muss.
Gut, dann würde ich sagen, bitten wir noch die drei noch anwesenden Referentinnen und Referenten auch herauf und öffnen wir die Diskussion zum Publikum. Ich räume meinen Platz. So, darf ich ein Mikrofon für mich behalten und das wandert, schlage ich vor. So, bitte, Fragen, Kritik, Anregungen von Ihrer Seite. Bitteschön. Und eher kurz. Dafür öfter. Also
einleitend möchte ich die Frau Buse gerne ansprechen. Ich bin von der überparteilichen
Buser, ja.
Buser.
Genau.
Bürgerblatt von Pro St. Pölten, seit 25 Jahren vor der Gründung dabei, also ein Urgestein. Es kommt leider keine Jugend nach, da sehe ich wieder, was im Stadtmuseum.
Das muss man positiv formulieren. Wir wünschen uns, dass Jugendliche auch mittun.
Ja, wir wünschen uns, dass Jugendliche mittun. Mein Sohn als Obmann ist der einzige Junge und hat es auch schwer gehabt, in einem dritten Studium das noch zu machen. Sie haben gesagt, also um auf den Punkt zu kommen, wir werden natürlich auch nicht gesponsert. Ne? Es gibt mehrere andere Initiativen, die vom Land oder von der Stadt Unterstützung kriegen, aber wir legen Wert darauf, keinerlei finanzielle Unterstützung und überparteilich. Sie haben gesagt, jeder 15. ist in einem Bürgerverein in der Schweiz. Wenn ich das jetzt hochrechne, St. Pölten hat 60.000 Einwohner, hätten wir 4.000 Mitglieder. Wie viel haben wir tatsächlich? 25. Also ist meine Frage, wie gewinne ich Bürger? Wir laufen uns die Füße aus, wir appellieren, wir machen Veranstaltungen, wir demonstrieren, weil da macht man am besten mit sich aufmerksam, geht in die Medien. Es wird auch irgendwo wahrgenommen, aber der Zustrom bleibt aus. Das heißt, die Verantwortung, Nutzen ist es, sind dann jetzt bald 68.000 St. Pöltener, wo wir die Müllverbrennung verhindert haben. Und es war nicht sehr einfach, also in 8.000 Unterschriften zu bekommen.
Bis jetzt wäre es kurz.
Ja, und jetzt ist, ich hätte nur, dann melde ich mich dafür noch einmal, Stichwort Bundesdenkmalamt, Gestaltungsbeirat und so weiter. Bundesdenkmalamt in Österreich ist eine Katastrophe, 3 Monate Anfragezeit, um eine Antwort. Es muss
eine Gelegenheit geben, dass einmal auf das eine
kommt. Und Gestaltungsbeirat, den wir vermissen, was Sie auch gesagt haben, Herr Dr. Seiss, in St. Pölten. Und welche Möglichkeiten haben wir, um größer zu werden? Was macht der Schweizer anders als der Österreicher?
Ja, ich musste ja lachen, ich habe das nicht selber gesagt, sondern Sie haben das erzählt. Und ich wohne in einem Quartier mit 20.000 Einwohnern. Wir haben den ältesten Quartierverein, neutral, politisch und religiös. Und in unserer Planungsgruppe sind wir 10 Leute. Also das ist nicht anders in der Schweiz. Die zahlen vielleicht ihren Mitgliederbeitrag, das sind dann schon mehr, aber aktiv sind es ganz wenige. Aber wir tun dergleichen, dass wir wirklich die Repräsentanten sind des Quartiers. Also man muss da, wie gesagt, ein bisschen hochstapeln.
Wobei es wahrscheinlich auch unpraktikabel wäre, wenn 150 Leute ein Thema diskutieren würden in so einem Beirat. Insofern ist es vielleicht ganz
praktikabel. Ja, aber es hat mir sehr Eindruck gemacht, was Sie gesagt haben von Krumbach. Also das finde ich dann schon ganz wichtig, dass die Leute informiert sind. Aber man kann die Informationen bringen, aber zuhören müssen die selber. Also das kann man dann nicht auch noch.
Norbert Steiner.
Zunächst wollte ich mich gerne bei dir bedanken für den Beistand jetzt auch in die Gestaltungsfreiheit des St. Pölten.
Ist ja was sehr Wichtiges.
Ist was Wichtiges, aber ich wollte eigentlich auch auf Frau Buser zugehen. Zuerst muss ich dich einmal korrigieren. Das hat mich ein bisschen getroffen, dass du den Genossenschaftswohnbau in Österreich so.
Ich habe mir es im selben Moment gedacht, Norbert.
So mikroskopisch darstellst, weil durch von den gemeinnützigen Wohnungen ungefähr über 1 Million in Österreich die Hälfte von Genossenschaftswohnungen sind. Was allerdings stimmt und wo man neidisch nach Schweiz und Deutschland schaut, ist, das sind alles alte Genossenschaften, die in alten Wohnungsnotzeiten entstanden sind, nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Also du weißt, wie es gemeint ist.
Und dass man sieht, was da in der Schweiz und in Deutschland abblüht an Genossenschaftstätigkeiten. Und dass ich schon schmunzeln muss, wenn Sie sagen, 5% ist ein bisschen wenig. Also das wäre bei uns schon an neuen Genossenschaften viel. Was mir vor allem imponiert, Sie haben weniger über die Qualitäten dieser Produktion gesprochen. Ich halt, so ist es auch immer wieder dargestellt, der Genossenschaftswohnbau ist, glaube ich, in der Schweiz und soweit wir es in Süddeutschland festgestellt haben, auch in München und in anderen Städten inzwischen der Treiber im Wohnbau und im Städtebau waren. Also das sind nicht nur sehr kostengünstige Sachen, sondern es sind natürlich auch wirkliche Herzeigprojekte, Sie haben vorher da erwähnt davon. Und die Frage, die ich anschließen möchte, ist, was meinen Sie, was man Animierendes machen könnte, damit der Genossenschaftsgedanke wieder gelebter wird oder attraktiver wird? Das gilt ja eigentlich nicht nur fürs Wohnen, es gibt ja auch viele andere Lebensbereiche, wo man sich Genossenschaften vorstellen könnte.
Ja, also meine pessimistische Antwort ist, es braucht eine Notlage. Und die optimistische wäre, dass man zum Beispiel von den Gemeinden eben das Land nur im Erbbaurecht an Genossenschaften vergibt oder einen Anteil. Bei jeder Landvergabe muss ein Drittel oder eben die Hälfte, wie wir es jetzt verlangen, muss an Genossenschaften vergeben werden. Und ob bei der Lebensmittelversorgung, also da denke ich, ist das Rad kaum mehr zurückzudrehen, außer man macht es dann so wie du.
Das finde ich eine tolle Idee und das können ja auch Genossenschaften sein. Ich weiß nicht, wie ihr organisiert seid.
Wir sind ein Verein.
Und was gibt es? Also man muss sagen, für jede Situation muss man das irgendwie analysieren und eine Lösung finden.
Ich kann das nur unterstützen, auch noch einmal, also nicht, weil ich noch was dazu zu sagen hätte, sondern auf Österreich noch einmal gemünzt. Die großen Probleme, die Leute fahren alle mit dem Auto und. Es ließe sich alles lösen, nur es ist nicht alles so leicht, das ist klar. Wirklich leicht wäre es im Bereich der Bodenpolitik. Ja? Jede Umwidmung von Grün im Bauland braucht einen öffentlichen Akt. Und es ist nirgends, steht nirgends geschrieben, dass dieser öffentliche Akt nicht auch heißen kann. Und mit der Umwidmung geht die Verfügbarkeit zumindest über diesen Boden an die öffentliche Hand und die gibt es als Baurecht für leistbaren Wohnbau weiter. Also das ist eine Sache, die kann man am Papier lösen. Es ja nur eine Frage des Willens, nicht des Könnens. Und kein Bürger, außer vielleicht ein paar wenige Grundeigentümer, hätte irgendwas dagegen. Ja.
Es gibt noch so ein Paradox in der Schweiz. Das Schweizerische Raumplanungsamt schreibt vor, dass bei einer Umzonung oder Umwidmung, wie ihr das nennt, dass man dann einen Mehrwert abschöpft. Also der Kanton oder die Gemeinde, die sollen den Mehrwert abschöpfen. Der Kanton Basel-Stadt ist der Einzige, der das seit 20 Jahren macht. Es kam eine neue Initiative wieder vom Amt, um der Zersiedelung entgegenzuwirken. Und die haben es wieder ein Datum festgesetzt und es ist wieder kein einziger Kanton eingeschrieben. Die haben alle Angst vor der Wirtschaft.
Und ich glaube, in Basel werden bis zu 60% des Mehrwertes abgeschöpft, glaube ich, oder?
50. Ja. Und die müssten, alle müssten mindestens 20 und sie tun es nicht, sie schaffen es nicht. Ich weiß nicht warum, das ist dasselbe wie, das, wieso gibt es nur 5% Wohnbaugenossenschaften.
Fritz Schindecker.
Keine Frage, sondern eine Anmerkung in Bezug auf das Spitalsbeispiel von der Frau Buser. Es werden wahrscheinlich nur die wenigsten wissen, dass es in Wien ein Spital gibt, das abgerissen wird, obwohl es keine 20 Jahre alt ist. Das ist das Sophienspital wie so wie vom Westbahnhof. Und der Tupfen auf dem I ist, dass es auf dem Gelände auch noch einen historischen Teil gibt, der aus der Gründerzeit stammt. Der ist unter Denkmalschutz gestellt worden und der bleibt stehen. Und das sehr moderne Gebäude und sehr zweckmäßige Gebäude von Heide Kohlbauer.
Das ist dieser Klinkerbau, oder?
Ja, wird abgerissen, weil man leistbare Wohnungen.
Am Gürtel.
Also man sollte das umnutzen und da kann man noch aufstocken mit Holz, das ist leicht und da muss man aber den Wettbewerb so organisieren, dass das eben möglich wird.